die äußere Wirkung von unbewusster Schuld. Alles schwingt, alles kommuniziert, nichts schweigt. Seit Jahren ist es in aller Munde und die Quantenphysiker pfeifen es längst von den Dächern. Letztendlich ist alles Energie, ist alles Schwingung, ist alles Informationsfeld. Es gibt nichts, das kein Feld hat. Weder Energie noch Schwingung lassen sich gefangen nehmen. Sie teilen sich in alle Richtungen mit. So kommuniziert alles mit allem, ständig und immer. Ob wir das mit unserem beschränkten, vom Unbewusstsein gefilterten Bewusstsein mitbekommen oder nicht, das spielt für diesen immerwährenden, mindestens lichtschnellen Austausch mit allem keine Rolle. Zwischen verschiedenen Dingen besteht unterschiedliche Resonanz, von lateinisch resonare, widerhallen. Wird neben einer Gitarre eine Stimmgabel angeschlagen, so schwingt die Seite der Gitarre mit, die mit der Schwingung der Stimmgabel in Resonanz ist. Die anderen Seiten bekommen die Schwingung durchaus ebenso mit, aber sie schweigen, denn sie sind nicht in Resonanz. Das Prinzip der Resonanz ist auch eine Grundlage der Homöopathie. Die Homöopathie ist von der Quantenphysik seit vielen Jahren in ihrer Wirkungsweise bestätigt. Besteht zwischen dem Informationsfeld einer homöopathischen Arznei und dem Informationsfeld des sie einnehmenden Wesens eine Resonanz, so kann durch diese Resonanz eine heilsame Reaktion ausgelöst werden. Um den Begriff Resonanz greifbarer zu machen, verwende ich hin und wieder den Ausdruck Ansprechbarkeit. Diese Ansprechbarkeit kann einseitiger oder wechselseitiger Art sein. Dass eine homöopathische Arznei einen passenden, ähnlichen Kranken heilend ansprechen kann, ist bekannt. Ob dieser Kranke umgekehrt die homöopathische Arznei anspricht, ist unbekannt. Die Blume reagiert auf die Strahlen der Sonne mit der Öffnung ihrer Blüte. Reagiert die Sonne auch auf die Öffnung der Blüte? Nicht alles, was der immerwährende Informationsstrom an uns heranträgt, betrifft, berührt und bewegt uns unmittelbar. Nicht alles, was wir diesem Strom an Schwingungen mitgeben, interessiert und bewegt das ganze Universum. Die innere und die äußere Realität. Ich bin der Überzeugung, dass es einen bedeutenden Zusammenhang zwischen unserer erlebten inneren und unserer erlebten äußeren Realität gibt. Tatsächlich meine ich, dass diese beiden Realitäten nur von unserem Verstand als verschiedene, getrennte Aspekte der einen einzigen Realität wahrgenommen werden. Wenn es nur eine Realität gibt, dann wird alles in ihr Geschehende allem anderen mitgeteilt. Wenn dem so ist, dann gibt es im Informationsfluss dieses einen großen Feldes keine Einbahnstraßen. Wir alle wissen aus unserem Leben, dass bedeutende Ereignisse in unserer Außenwelt auch bedeutende Veränderungen in unserem Inneren zur Folge haben können. Warum soll es nicht umgekehrt auch so sein? Wenn Schwingung und Information ständig in alle Richtungen strahlen und fließen, dann wird unsere innere Veränderung dem Universum mitgeteilt. Alles, was damit in Resonanz ist, also davon ansprechbar ist, wird auf irgendeine Weise reagieren. Wie gerade angedeutet, tendiere ich nicht dazu, die eine Realität in verschiedene Realitäten aufzuteilen. Um an dieser Stelle einen Gedanken verständlicher darlegen zu können, teile ich hier trotzdem die äußere Realität willkürlich nochmals in zwei weitere Realitäten. Die eine nenne ich die soziale Realität und die andere die nicht soziale Realität. Mit sozialer Realität bezeichne ich die Realität meiner sozialen Beziehungen. Damit meine ich in erster Linie die Beziehungen zu den mir nahestehenden Menschen, aber auch zu allen anderen Mitmenschen und zu allen anderen lebendigen Wesen. Mit nicht-sozialer Realität bezeichne ich die Beziehung zu den Felsen, dem Wetter, der Sonne, der Landschaft, dem Planeten. Neben der Kommunikation mit Worten, Gesten, Blicken, Tonlagen kommunizieren wir fortwährend unbewusst mit unseren Informationsfeldern untereinander. Das Informationsfeld eines Menschen beinhaltet selbstverständlich auch die Information seines Unbewussten. Folglich kommunizieren wir mit dem Feld unseres Unbewussten permanent, auch mit den Feldern des Unbewussten der anderen Wesen und auch der nicht-sozialen Realität. Unsere nahe soziale Realität ist mit uns in Resonanz. Wäre sie es nicht und wir nicht mit ihr, so wären das irgendwelche Menschen, die ich nicht kenne, die mich nicht interessieren und umgekehrt. Gerade unsere erhöhte Ansprechbarkeit ist es schließlich, die uns mit unserem sozialen Umfeld gern mal in Verstrickungen und in emotionale Verwerfungen bringt. Wir können Leid nur dann empfinden, wenn wir in Resonanz sind. Für mich ist es logisch, dass es durch eine Veränderung der inneren Realität infolge der Lösung von unbewusster Schuld und der mit ihr verknüpften belastenden Emotionen zu einer Veränderung der äußeren Realität kommen kann. Oder im entsprechenden Fall fast kommen muss. Tatsächlich ereignet sich das in der Praxis immer wieder. Nicht immer, aber häufig zeigt es sich nach einer gelungenen Lösung von unbewusster Schuld, dass die darum nicht wissenden Mitmenschen anders agieren und reagieren als zuvor. Bis dahin schwierige Situationen lösen sich nun scheinbar ganz von allein. Oder festgefahrene Schwierigkeiten finden spontan neue, konstruktive Wege. Die gemeinsame Begegnung steht ab dann unter einem anderen Stern und so verläuft das Miteinander häufig gelöster und fruchtbarer. Wir erschaffen unsere Welt. Es gibt die Auffassung, dass wir durch unser Denken unsere Welt erschaffen oder zumindest ganz erheblich zu ihrer Erschaffung beitragen. Diese These, welche in vielen Weltreligionen und deren stiftenden Werken mehr oder weniger direkt ausgedrückt wird, erfährt gerade in den letzten Jahren immer breitere Zustimmung. Die Quantenphysik hat diesen Gedanken durch viele Überlegungen und ausgeklügelte Experimente zunehmend gestützt und untermauert. Es gibt in verschiedenen Betrachtungsweisen über das Leben und die Welt die Ansicht, dass unsere Gefühle ganz erheblich davon bestimmt werden, was wir denken. Daran wird kaum jemand zweifeln. Für unser Leben kann es äußerst segensreich sein, wenn wir uns ganz bewusst damit beschäftigen, was wir denken und wie wir mit uns selbst umgehen. Eine bewusst positive Geisteshaltung, getragen von konstruktiven Gedanken und Einstellungen sich selbst und dem Leben gegenüber, führt zu aufwärtsstrebenden Überzeugungen. Unsere Grundstimmung wird heiterer und freudiger. Die Tatkraft wird beflügelt, unser Werk gelingt uns besser und vormals als zu groß empfundene Aufgaben werden bewältigt. Damit steigt unser Selbstvertrauen, was sich wiederum positiv auf unser Bild von uns selbst, auf unsere Gedankenwelt und damit wieder auf unsere Empfindung von Glück auswirkt. Die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Daher sollten wir achtsam sein, wohin wir unsere Energie durch unsere Aufmerksamkeit schicken. Als kleines Experiment schlage ich Ihnen vor, an den letzten schönen Urlaub im Süden zu denken und dabei wahrzunehmen, wie Ihre Gefühlsebene darauf reagiert. Als Gegenexperiment ermutige ich Sie nun, sich auf eine gut erinnerbare, stark frustrierende Erfahrung zu konzentrieren. Unschwer werden Sie feststellen, dass sich das Wetter Ihrer Gefühlsebene unverzüglich von Urlaubshoch auf Frustrationstief verdunkelt. Die Gefühle folgen also tatsächlich stark den Vorgängen der Gedankenebene. Die zum Zweck des gerade durchgeführten Experiments gefassten Gedanken waren bewusster Natur. Sie wurden beabsichtigt und vorsätzlich gedacht. Sie sind vergänglich, wie ein warmer Sommerwind. Der größte Teil unseres Denkens findet allerdings im Unbewussten statt. Wer einmal versucht hat, nur einen einzigen Tag ständig darauf zu achten, was er gerade denkt und seine Gedanken zu kontrollieren, der wird festgestellt haben, dass es kaum eine ganze Minute gelingt, sein Denken in Beobachtung zu halten und zu steuern. Ständig gleitet die Aufmerksamkeit irgendwohin ab. Es wird wohl jedem von uns schon öfter passiert sein, dass wir plötzlich darüber stolpern, was wir gerade so denken. Wenn wir uns vornehmen, immer wieder einmal darauf zu achten, welchen Gedanken wir zum Beispiel bei Alltagshandlungen gerade nachhängen, dann werden wir immer wieder darüber erstaunt sein, wo unsere Gedanken ohne unsere bewusste Aufsicht herumstreunern. Kommen wir nun wieder auf die Vorstellung zurück, dass unsere Gedanken und Gefühle unsere Welt mitkreieren, dann müssen wir wohl auch in Betracht ziehen, dass ebenso die unbewusst gedachten Gedanken unsere Gefühle mit hervorbringen und unsere Welt erschaffen. Bei der Verteilung von 4% Bewusstsein zu 96% Unbewusstsein wird es uns schwerfallen, unsere Gedanken ständig von etwas Bestimmten fernzuhalten oder auf etwas Bestimmtes auszurichten. Wenn unsere bewussten Gedanken von unserem Bewusstsein gesteuert werden, dann werden unsere unbewussten Gedanken wohl von unserem Unbewusstsein gesteuert. Das Unbewusste können wir aber nicht so einfach steuern, da es eben unbewusst ist. Wenn wir unbewusste Schuld auf uns genommen haben, dann ist unser Unbewusstsein mehr oder weniger ständig mit dem Inhalt dieser unbewussten Schuld und den damit verknüpften belastenden Emotionen beschäftigt. Eben weil es um die hohe Priorität der Zugehörigkeit und damit ums Überleben geht. Erschaffen unsere Gedanken also unsere Welt? Dann wirken unsere unbewusste Schuld und die mit ihr verknüpften belastenden Emotionen ständig mit. Unsere Welt und unser Leben sind folglich mit das Produkt von ungeheiltem Leid, den damit verknüpften belastenden Emotionen sowie den dadurch verursachten tiefen Ängsten und unerfüllten Sehnsüchten. So erleben wir unsere Welt und so fühlt sie sich für uns dann auch an. Die unbewusste Schuld ist also grundlegend und ursächlich mit unserer Welt und mit unserer Lebensqualität verbunden. Die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Meiner Auffassung nach hilft es folglich nicht allein, seine bewussten Gedanken positiv und konstruktiv zu halten, wenn das überhaupt wirklich möglich ist, sondern es bedarf der Lösung von unbewusster Schuld, um die unbewussten Gedanken von unbefreitem Leid zu entlasten und von ihm zu entlassen. Fangen wir an. Bleiben wir dran. Die große Aufgabe, sich von seiner eigenen wesentlichen unbewussten Schuld zu befreien, kann nicht in einem Arbeitsschritt erfolgen. Wir sind so vielschichtig, wir haben so viel erlebt, wir haben so viel mitgebracht. Es bedarf vieler einzelner, spezifischer Schritte. Es gibt hier keine generelle, universelle Lösung und auch keine Art von Gebet, das umfassend und endgültig für die Lösung von spezifischer, unbewusster Schuld hilfreich ist. Das habe ich in der Praxis schon auf verschiedene Weise versucht. Immer dann, wenn es unspezifisch wird, verliert es massiv an Kraft und Klarheit und verschwindet in der Bedeutungslosigkeit. Ebenso wenig ergibt es Sinn, mit seinem bewussten Denken gegen die durch unbewusste Schuld bedingten unbewussten Gedanken anzutreten. Eine bestimmte unbewusste Schuld entstand immer durch ein ganz bestimmtes Ereignis. Wir können die unbewusste Schuld nur dann von uns nehmen, wenn wir die dazu möglichst exakt passenden Schuldentnahmesätze sprechen. Jeder kann sich von seiner unbewussten Schuld und den damit verknüpften belastenden Emotionen, die durch aktuelles und noch fühlbares Leid entstanden sind, unverzüglich befreien. Die Lösungstechnik ist der Schlüssel dazu. Die Sätze zur Entnahme von unbewusster Schuld müssen einfach nur so geformt sein, dass sie das vorhandene ungeheilte Leid benennen und zum Ausdruck bringen. Das können wir alle ganz allein und unkompliziert für uns selbst tun. Aber auch unseren Mitmenschen können wir eine Hilfe sein. Bieten wir freundlich und unaufdringlich Hilfe an, wenn sie die Lösung von unbewusster Schuld noch nicht kennen oder gerade nicht erkennen, dass sie sich unter dem schicksalsformenden Einfluss von aktuellem, direkt fühlbarem, ungeheiltem Leid befinden. Helfen wir unseren Kindern, die Sätze zu finden und zu sprechen, die ihr zartes, mitfühlendes Herz befreien, um es nicht ohnmächtig im Dunst von fremdem oder eigenem ungeheiltem Leid schwer werden zu lassen. Es ist so viel einfacher, als sie vielleicht gerade annehmen. Die schlichte Frage ist immer wieder und wieder die gleiche. Gibt es ein aktuelles, direkt fühlbares, ungeheiltes, ungerettetes, ungelindertes und ungetröstetes Leid? Wenn ja, dann gilt es, dieses Leid in Worte zu fassen und den oder die entsprechenden Schuldentnahmesätze zu sprechen. Gibt es aber eine körperliche, emotionale oder geistige Beschwerde, welche nicht auf aktuellem, sondern vermutlich auf längst vergangenem ungeheiltem Leid beruht, dann können wir fachkundige Hilfe brauchen. Für diesen Zustand ist die Lösungstherapie, ausgeführt von einem Lösungspractitioner, das passende Werkzeug. So manches Leid haben wir im Laufe unseres Lebens mitgefühlt und ungeheilt und ungelindert ertragen und hinter uns gelassen. Dennoch lohnt es sich, zu beginnen. Wo für jeden von uns der persönliche Anfang liegt, das zeigt das eigene Leben selbst. Fangen wir dort an, wo wir uns gerade belastet fühlen. Dann machen wir dort weiter, wo sich die nächste Belastung zeigt. Wir werden die Veränderung unmittelbar erfahren. Verändern sich die Belastungen nicht, dann suchen wir weiter nach einem anderen Aspekt der unbewussten Schuld im jeweiligen Zusammenhang. Häufig überlagern sich verschiedene Aspekte unbewusster Schuld. Wir Menschen sind hochkomplex. Wichtig ist erst einmal nur, fangen wir an und bleiben wir dran. Obwohl es kein allgemeines Gebet für die spezifische Entnahme von unbewusster Schuld gibt und geben kann, gibt es vielleicht ein Gebet, welches uns ständig an die Regeln des Spiels erinnert. Dieses Gebet könnte vielleicht so lauten: Unbewusstes Mein. Unbewusstes Mein, deine Macht erkenne ich an. Deine Wirklichkeit wird kommen. Dein Wille wird geschehen in meiner inneren und äußeren Realität. Führe mich auch durch diesen Tag traumwandlerisch sicher. Lass mich frei aus der unbewussten Schuld, und ich werde mir und anderen bewusste Schuld vergeben. Spalte nicht den deinen und den meinen Willen, sondern vereine sie. Denn du schaffst die Wirklichkeit, du bist die Macht und die Genialität, schon immer und für immer. So sei es. Der Verstand und die unbewusste Schuld. Da die unbewusste Schuld auf der Ebene des Herzens, des Fühlens, mehr des Bauchhirns stattfindet, kann der Verstand nicht feststellen, ob sie tatsächlich vorliegt. Der Verstand kann sehr wohl die Systematik der unbewussten Schuld erkennen. Er kann aufgrund von Erfahrungen die Einsicht bezüglich ihrer Existenz gewinnen und im einzelnen Fall ihr Bestehen vermuten. Er kann potenzielle Entstehungsmomente identifizieren lernen. Er kann anhand des Zustandes und der Geschichte einer Person sogar eine spezifische unbewusste Schuld annehmen. Er kann die notwendigen und sinnvollen Schritte einleiten und durchführen, um sie zu erfahren und sie zu lösen. Aber er kann sie nicht selbst als solche erfahren und empfinden. Der einzige Weg, um herauszufinden, ob eine bestimmte unbewusste Schuld vorliegt, ist es, den dafür spezifischen Schuldentnahmesatz zu sprechen und dabei zu beobachten, ob dieser eine Reaktion hervorruft. Wenn Sie auch nur wenig aus diesem Hörbuch mitnehmen sollten, dann bitte auch diese Wahrheit. Erkennen ist Lösen. Bei der Lösung von unbewusster Schuld gibt es einen erfreulichen und sehr vereinfachenden Umstand. Das Erkennen einer unbewussten Schuld durch das Auftreten einer Belastungs- oder Erleichterungsreaktion infolge eines Schuldentnahmesatzes geht ohne weiteren Zwischenschritt direkt in ihre Lösung über. Schon allein durch das Erkennen der unbewussten Schuld ist die Lösung also entweder schon getan oder zumindest bereits in vollem Gange. Bei der Arbeit mit Lösus genießen wir einen unglaublichen Luxus. Wir bekommen für den Weg durch den Prozess ständig Feedback in Form von körperlichen oder emotionalen Reaktionen.